Ich sag mal testweise was, ob ich zu laut oder zu leise bin. So, ich denke, das klappt so. Ja, wie sagte der Heinrich, ich habe da mal was vorbereitet. Aber wichtiger, als dass ich was vorbereite, ist, dass Gott mein Herz vorbereitet hat und mir das in meine Gedanken hineinlegt, was heute für uns wichtig ist. Ich fange mal ganz anders an. Lest ihr eigentlich Märchen? Liest man heute noch Märchen? Liest man den Kindern heute noch Märchen vor? Märchen sind ja manchmal grausam, ne? Beschäftigen sich mit Naturgewalten, mit dem Zusammenhang zwischen Gut und Böse. Und ich glaube, ja, ich habe mal versucht, unserem Enkel Märchen vorzulesen, habe ich geguckt, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Also ist ja schwierig. Aber es gibt ein Märchen, das mich immer wieder sehr fasziniert hat. Und das ist das Märchen, das nennt sich das kalte Herz. Und da geht es um einen jungen Mann, darunter leidet, dass er nicht so viel Erfolg hat. Es klappt alles nicht, geschäftlich nicht, mit seiner Freundin nicht und alles geht schief. Und er sucht Wege, wie man das anders machen kann. Und da sagt ihm jemand, ja, du hast einfach ein viel zu gutes Herz, du brauchst ein anderes Herz. Und er findet dann eine zwielichtige Gestalt, die ihm sagt, ich kann dir ein anderes Herz geben. Was kriegt er dann? Er kriegt ein Herz aus Stein. Und plötzlich läuft es bei ihm geschäftlich. Er hat überhaupt keine Probleme, Leute übers Ohr zu hauen. Er hat überhaupt keine Probleme mit Frauen mehr, weil er da irgendwie ganz unbelasteter ist. Und er hat jetzt den gewünschten Erfolg, aber sein Herz aus Stein kann sich gar nicht darüber freuen. Und er wird unglücklich und er möchte es gerne rückgängig machen und das geht nicht. Irgendwie findet er dann eine sehr positive Gestalt in dem Märchen und die gibt ihm dann einen Tipp und er kann diesen Handel doch rückgängig machen. Und so wird alles wieder gut. Ja, und wie heißt es dann im Märchen, wenn sie nicht gestorben sind? Ne? Aber in diesem Märchen hat das Herz eine besondere Bedeutung, die über die normale biologische Funktion des Herzens hinausgeht. Und das ist eben auch in der Bibel ein ganz wichtiger Punkt, das Herz hat in der Bibel eine besondere Bedeutung. Genau, und zwar, mal gucken, ob das geht, und schwarz. Ist das ein Black Screen? Da ist das Herz, genau. Und zwar, das Herz in der Bibel hat mehrere, oder ja, was hat das Herz in der Bibel für eine Bedeutung? Das gucken wir uns mal kurz an. Einmal ist im Herzen der Sitz der Persönlichkeit. Gott sieht auf das, was das Herz ist. Wir gucken nur vor die Stirn, aber Gott guckt in unser Herz. Er sieht unsere Persönlichkeit. Wir sind mutig, wir harren auf den Herrn und das Herz ist manchmal abgründig. Also wir sehen in diesen Bibelstellen, die Bibel sieht im Herz den Sitz der Persönlichkeit. Die Bibel sieht im Herzen auch den Sitz der Gefühle. Schlimme Nachrichten erreichen das Herz oder sie erreichen das Herz nicht, wenn wir vertrauen. In meinem Herzen ist ein Sturm entfesselt. Das passiert uns manchmal, ja? Also Gefühle sind im Herzen. Und das Herz kann auch voller Freude sein, wie das im nächsten Vers steht. Und das Herz ist der Sitz der Entscheidungsfähigkeit. Daniel zum Beispiel nahm sich seinem Herzen vor, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Und wie wir in unserer Seele, in unserem Herzen berechnen, so sind wir dann auch. Also, das Herz ist das Sinnbild des ganzen Menschen. Persönlichkeit, Gefühle, Entscheidungsfähigkeit. So sieht die Bibel, so sieht Gott unser Herz. Und wenn ich jetzt vom Herz spreche, dann meine ich genau das. Nicht die biologische Funktion, sondern damit meine ich das, also unsere Persönlichkeit mit Gefühlen, Entscheidungsfähigkeit und unserer Persönlichkeit. Die Frage ist, was hat das mit uns heute zu tun? Und dazu möchte ich gerne mal so zwei verschiedene Punkte ansprechen, zwei Bilder mal euch vorstellen. Und zwar einmal, Gott möchte unser Herz haben. Er möchte gerne in unserer Persönlichkeit seinen Platz haben. Er möchte einen Platz in unserem Herzen haben. Nicht nur irgendeinen Platz. Er möchte gerne den ersten Platz in unserem Herzen haben. Die Frage, die immer wieder gestellt wird, wer sitzt auf dem Thron meines Lebens? Wer hat hier drin eigentlich zu bestimmen? Wer hat hier das Sagen? Die Bibel sagt uns, dass Jesus vor der Tür steht, vor unserer Herztür und anklopft. Ich möchte rein. Ich möchte in dein Herz hinein. Er bittet darum, dass ich ihn einlasse. Ihr kennt vielleicht das Kindergebet. Ich bin klein, mein Herz macht rein. Und wie geht es weiter? Genau, das möchte Gott. Er möchte ganz alleine Platz in unserem Herzen haben. Und wenn wir ihn einlassen, wenn wir ihn in unser Herz hereinlassen, dann haben wir eine Beziehung zu ihm. Aber wenn wir ihn hereinlassen, dann hat er auch ein Anrecht darauf, denn er hat uns ja nicht einfach nur eingeladen, sondern Jesus Christus hat uns mit seinem Leben erkauft. Er gibt sein Leben und er kauft uns. Das heißt, wenn ich etwas kaufe, gehört es mir. Und wir gehören ihm. Er hat ein Anrecht auf uns. Wir lesen in der Bibel immer wieder die Anrede Herr. Das heißt jetzt nicht Herr Müller, Herr Meier, Herr Dross, Herr Herhaus, sondern Herr war damals eine sehr exklusive Anrede. So haben Sklaven ihren Besitzer angesprochen. Das heißt, da ist ein Beziehungsgefälle da. Das ist mein Herr, dem gehöre ich. Jesus ist in mein Herz gekommen, er hat mich erkauft, ich gehöre ihm. Und die wichtigste Frage deines Lebens überhaupt, hat Jesus diesen Platz in deinem Herzen? Hast du ihn als Herrn angenommen? Jesus Christus liebt dich. Jesus Christus hat die Schuld beglichen, die du vor Gott angesammelt hast. Und wenn wir das tun, wenn wir ihn annehmen, dann sagt er uns zu, dass er uns Leben geben will. Leben im Überfluss. Und er sagt zu uns, ich weiß doch, was ich mit euch vorhabe. Ich habe Frieden für euch im Sinn. Und kein Unheil. Und Gott sagt uns, ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. Egal, wie es um uns herum aussieht. Das ist Gottes Angebot an uns. So, aber wenn wir Gott unser Herz haben, hat das Konsequenzen auf unser Leben. Und das müssen wir uns anschauen. Und dann komme ich nochmal auf Römer 12, Vers 1 und 2. Ich wusste, als ich die Predigt vorbereitet habe, noch nicht, dass Philipp das letzte Woche auch nochmal dabei hat. Und wenn Gott uns das in so kurzer Zeit so oft vor Augen führt, glaube ich, dass das schon ein ganz wichtiger Punkt ist, den er mit uns vorhat. Ihr kennt inzwischen diese Verse auswendig. Es sind zwei Verse. Einmal, es geht um das Opfer, was wir bringen sollen. Und dann geht es darum, was passiert, wenn wir dieses Opfer bringen. Schauen wir uns das nochmal an. Die Goldkiste ist für das Opfer. Denn ein Opfer ist ja nichts Wertloses. Wenn ich irgendjemand so ein paar Pfennigstücke dahin schmeiße, ist das ja kein Opfer. Ein Opfer ist immer etwas Wertvolles. Und unser Herz, unser Leben ist uns ja auch wertvoll. Ja? Da möchten wir auch nicht, dass da einer drin rumfuscht. Wir möchten unser Leben ja auch gerne selber bestimmen. Einmal ist uns unser Leben wertvoll, aber Gott möchte gerne, dass wir ihm unser Herz geben, dass wir ihn dahin einlassen, dass er den ersten Platz hat. Und ein Opfer, wenn ich irgendetwas Wertvolles habe, Ich hatte mir eigentlich eine schöne, wertvolle Taschenuhr mit gedacht, die ich mitnehme, habe ich jetzt zu Hause vergessen. Wenn wir irgendjemandem etwas schenken wollen, irgendjemand besonders ehren wollen und geben etwas, dann schmeißen wir ihm nicht so ein paar Groschen hin. Da geben wir etwas Wertvolles. Unser Leben ist uns wertvoll. Und wenn wir das geben, in dem Moment sagen, oh, das schenke ich dem, dann ist das ja eigentlich schon, hat das schon eine Bestimmung. Dann ist das ja eigentlich schon gedanklich weggegeben. Und das ist hier auch gemeint. Wenn wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen, gehören wir eigentlich nicht mehr uns selber. Das ist hier auch mit diesem Opfer gedacht. Es ist für einen bestimmten Zweck schon ausgesondert, eigentlich gedanklich weggegeben. Und Opfer hat immer einen Wert. Habe ich eben schon mal gesagt, was Wertloses verschenken wir nicht. Oder wenn wir es verschenken, kommt es nicht an. Die Juden, das Volk Israel, sollte ja auch Opfer bringen. Und da wurde ganz klar gesagt, und wenn ihr jetzt opfert, nicht irgendwas Wertvolles. Und in Maleachi 1, Vers 8, da steht das so, weißt du was, so ein blindes oder ein krankes Tier, kannst ja mal einem Statthalter schenken, mal gucken, was der dann dazu sagt, wie der damit umgeht. Aber Gott, sowas zu opfern, da habt ihr kein Problem mit. Also wir schenken immer etwas Wertvolles, aber ganz wichtig ist auch, so wertvoll das auch ist, was ich verschenke, was ich als Opfer weggebe, der Zweck, derjenige, dem ich das gebe, der ist immer größer und wertvoller als das Opfer. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt bin ich hier gerade versprungen. So, was wollte ich hier genau? Ah, das ist Maleachi, das wollte ich jetzt nicht. Ein Opfer ist auch immer ein Zeichen der Ehrerbietung und der Dankbarkeit. Und gucken wir mal auf Jesus Christus. Er hat sich ja selber geopfert. Mit seinem Leben hat er sich hingegeben. Und was war das Opfer? Er selbst. Also was unglaublich Wertvolles. Das Leben des Sohnes Gottes ist unglaublich wertvoll. Und wofür hat er das hingegeben? Was könnte denn wertvoller sein als sein Leben? Es war einmal die Ehre Gottes und es war unsere Erlösung. Unsere Erlösung war Jesus wertvoller als sein eigenes Leben. Das muss man erstmal sacken lassen. Das muss man erstmal in die Birne reinkriegen und verstehen. So wichtig sind wir Gott. So wichtig ist ihm unsere Erlösung. Das ist Gottes Liebe zu uns. Und Gott wünscht sich von uns, dass wir unser Herz ihm bringen, dass er drin einziehen kann, dass er den ersten Platz hat in unserem Leben. Und die Frage ist, wenn wir das tun, was bedeutet das? Und dann sehen wir, wenn wir auf das nächste Bild gucken, die ganzen Fragezeichen, was bedeutet das, nicht die Maßstäbe dieser Welt übernehmen? Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch von Gott umwandeln. Was sind denn Maßstäbe dieser Welt? Da fallen uns vielleicht ganz viele Dinge ein, so keine Ahnung, Lügen, Drogen, Alkohol, Straßenverkehrsordnung, keine Ahnung. Aber ich glaube, es geht Ihnen erstmal um viel tiefgründigere Dinge. Maßstäbe dieser Welt. Lasst uns mal drüber nachdenken. Einmal haben wir als Maßstab in dieser Welt einen unheimlich starken Relativismus, sage ich mal. Es ist alles im Fluss. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Die Wahrheit ist letztendlich nur von mir selber abhängig. Was ich glaube, ist mein Maßstab. Es gibt also keine absolute Wahrheit mehr. Gottes Aussagen werden sowieso in Frage gestellt. Und wenn mir jemand ein Bild zeigt und sagt, so war das gewesen, ist überhaupt kein Problem zu sagen, ich habe da, auch wenn du mir das Bild zeigst, ich habe da eine ganz andere Meinung zu. Da gibt es heute den Begriff der alternativen Fakten. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. In dieser Welt denkt jeder das, was er möchte. Jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Der Atheismus stellt Gott sowieso in Frage. Er glaubt gar nicht an ihn. Die Aufklärung sagt, ich glaube nur das, was ich sehe. Sagt der Blinde auch. Auch im Christentum wird Gottes Aussage immer mehr in Frage gestellt. In der Bibelkritik versucht man ganz fein herauszuarbeiten, was ist denn jetzt wirklich Gottes Wort? Was haben Menschen reingebracht? Und dabei wird die Bibel komplett entwertet. Aber auch persönlich kann das passieren, dass ich ja für mich selber keine andere Wahrheit mehr annehme als für mich, als meine eigene. Dann sage ich, ja, was in der Bibel steht, das gilt nur für die und die und die und für mich nicht. Oder dass ich sage, ach, das ist doch altes, überholtes christliches Denken, da sind wir doch schon viel weiter. Relativismus ist ein wirklich etwas, was in der Welt weit verbreitet ist. Ein ganz wichtiger anderer Punkt ist Egoismus. Nur ich bin wichtig. Ich habe manchmal den Eindruck, es gibt Menschen, die haben so einen Kompass. Der Kompass soll auf das zeigen, was wichtig ist, und der Kompass zeigt auf mich. Der Kompass zeigt auf mich. Ach, der Kompass zeigt auf mich. Ich bin wichtig. Nur ich. Ich darf mich verwirklichen. Ich darf meine Gedanken, meine Gefühle, meine persönlichen Dinge über alles andere stellen. Ich bin wichtig. Und ein dritter Punkt, der heute in Maßstäben dieser Welt ganz weit verbreitet ist, ist eine individuelle Moral. Ja klar, wenn Gottes Wort nicht mehr wichtig ist, wo soll ich Moralvorstellungen hernehmen? Nur einer der mächtigsten Menschen dieser Welt hat vor kurzem gesagt, nur meine eigene Moral kann mich stoppen. Und er selber ist aber in vielen zwielichtigen Dingen verwickelt. Ich habe eine eigene Moral, ich mache mir meine eigene Moralvorstellung, ich lebe nach meinen eigenen Moralvorstellungen, das ist Maßstab dieser Welt. Aber was möchte Gott denn? Was ist denn Gottes Anspruch an uns? Wie sollen wir uns umwandeln lassen? Und wie gesagt, das ist auch wichtig. Anderes Denken führt auch zu anderem Handeln. Relativismus, Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus Christus stellt sich vor als der Fels, auf dem alles steht, auf dem alles gegründet ist. Und damit gibt es eine feste Wahrheit. Und damit gibt es auch feste Maßstäbe. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Egoismus, Jesus Christus ist der Schöpfer. Das Wichtigste überhaupt. Er sagt von sich selbst, ich bin das Alpha und das Omega. Alpha und Omega sind die erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Also wir würden sagen A und Z. Also dazwischen liegt alles. Anfang und Ende. Dazwischen liegt alles. Und ich hatte eben von dem Kompass gesprochen, von dem Menschen. Mein Kompass sollte auf Jesus zeigen. Jesus. Jesus, das sollte unser Kompass sein. Und dann Moral. Philosophen tun sich unheimlich schwer, eine außerbiblische Moral, Ethik zu entwickeln, weil nur die Bibel da einen ganz klaren Maßstab hat. Gott als das Zentrum und die Liebe zu Gott und dem Menschen drumherum als Basis. Jesus Christus ist die moralische Instanz in der Welt, denn er ist der Einzige, der ohne Schuld und ohne Sünde ist. Wer anders kann sonst eine Moral begründen oder als Basis handeln? Ja, jetzt haben wir das gesehen. Einmal, wir sollen das Opfer bringen. Welche Folgen hat das Opfer? Aber die Frage ist, wie schaffen wir das? Und das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Dazu müssen wir uns, wie das hier steht, erneuern und umwandeln lassen. So, dann habe ich noch ein zweites Bild. Und zwar, dann kommen wir jetzt nochmal zu dem Herz aus Stein und die Frage, was ist damit gemeint? Gott möchte uns ein neues Herz geben. Er möchte uns ein neues, ein lebendiges Herz geben. Warum? Weil unser Herz so voller Schutt und Müll ist. Weil da so viel Schlimmes, Schlechtes drin ist. Vielleicht kennt ihr Häuser, wo man sagt, hier lässt sich nichts renovieren. Das kann man nur abreißen und neu bauen. Und so ist das mit unserem Herzen auch. Man kann es einfach nur neu erneuern. Dieses Herz aus Stein ist eine Anlehnung aus dem Alten Testament. Am Anfang des Volkes Israel hat Gott dem Volk Gesetze gegeben. Mose steigt auf den Berg und er bekommt eine Steintafel, auf dem die Gesetze standen. Und es gab noch viel mehr Gesetze und Gebote, als auf diesen Steinen standen. So, was haben die Juden mit diesem Gesetz gemacht? Aus Angst davor, ein Gesetz zu übertreten, haben sie Schutzzäune gebaut. Wenn wir mal zum Beispiel denken an Adam und Eva im Garten Eden. Gott sagt, von allen Bäumen dürft ihr essen, nur von dem einen Baum nicht. Der Teufel fragt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem der Bäume essen? Relativismus, ja? Und Eva sagt, nein, nein, wir dürfen nur von diesem einen Baum nicht essen und den dürfen wir nicht mal berühren. Ist euch was aufgefallen? Gott sagt, ihr dürft nicht davon essen. Und Eva sagt, ja, damit ich gar nicht in die Versuchung komme, davon zu essen, berühre ich den erst gar nicht. Aber das hat Gott gar nicht gesagt. Ist so eine menschliche Eigenschaft, dass wir manchmal übers Ziel hinausschießen. Und so ist das Volk Israel ganz oft mit Gottes Geboten umgegangen. Aus Respekt vor Gott, muss man sagen, haben sie gesagt, okay, damit ich überhaupt nicht in die Gefahr komme, ein Gebot zu übertreten, baue ich einen Schutzzaun davor. Damit ich überhaupt nicht danach rankomme. So, dann ist der Zaun da. Und die nächste Generation kommt und sagt, ja, damit ich überhaupt nicht in die Gefahr komme, an diesen Schutzzaun zu kommen, baue ich noch einen Schutzzaun. Und so hat das Volk Israel einen Schutzzaun nach dem anderen gebaut, um das Gesetz. Und das Gesetz wurde immer komplizierter, immer schwieriger. Es gab so einfache Dinge, wie zum Beispiel bei der Prügelstrafe hat das Gesetz gesagt, Prügelstrafe gab es damals noch, wir sind ja froh, dass wir die abgeschafft haben. Gab es die Vorschrift, also das Gesetz hat gesagt, höchstens 40 Schläge, damit soll eine Strafe sein, aber nicht zum Tode. Und dann haben die Jungen gesagt, damit wir uns nur ja nicht vertun und einem mehr Schläge geben als 40, ziehen wir schon mal einen ab. Und sagen, wir geben nur 39 Schläge. Wenn ich mich dann verzähle, sind es 40, ist alles gut. Das ist ja noch praktikabel. Aber dann gibt es so etwas wirklich Kompliziertes im Judentum, wie die Trennung von Milchspeisen und Fleischspeisen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal von gehört habt. Das heißt, man darf kein Fleisch essen und Milchspeisen gleichzeitig. Die Juden lassen eine ganz bestimmte Zeit zwischen diesen beiden Speisen. Man isst also den Pudding dann erst 6 Stunden später oder den Joghurt, damit das nur ja nicht im Magen zusammenkommt. Das geht so weit, dass die Juden unterschiedliche Teller und Bestecke verwenden für Fleisch und für Milchspeisen. Die haben also immer 2 Sätze Besteck und Teller im Schrank. Damit das, es könnte ja ein, wenn man Fleisch, wenn man Steak isst, und man macht das alles nachher sauber, es könnte ja ein Molekül an dem Messer hängen bleiben. Und dann isst man nachher einen Pudding oder irgendwas damit. Und dann, ja, dann hat man gegen Gottes Gesetz verstoßen. Was ist die Grundlage, die Aussage, Gottes Aussage, aus der letztendlich die Juden dieses Gesetz gemacht haben? Es gibt eine Anweisung von Gott, du sollst das Zicklein, also einen jungen Ziegenbock, nicht kochen in der Milch seiner Mutter. Die Aussage ist ganz klar, etwas, was Leben bringt, wie die Muttermilch, soll nicht ins Gegenteil verkehrt werden. Zum Beispiel das Tier, was von der Muttermilch trinkt, darin kochen. Man soll etwas, was Leben und Heil bringt, nicht ins Gegenteil verkehren. Das ist die Aussage dieses Gebotes. Und aus Angst vor Gott und davor, die Gebote umzudrehen oder zu übertreten, haben die Juden so etwas Kompliziertes daraus gemacht. Jetzt haben wir natürlich gut reden über die Art der Juden, wie sie damit umgehen. Aber mal ganz ehrlich, ist uns das denn fremd, dass wir mit Gottes Wort so umgehen? Ist uns da auch nicht fremd? Christentum oder als christliches Leben wird oft in Traditionen festgesetzt. Und nach Tradition zu leben, führt oft zu einer Kultur. Und uns ist es doch nicht fremd, dass wir in dieser Kultur und der Tradition leben und haben letztendlich das, den Kern, ganz vergessen. Tradition und Kultur führen dazu, Vorschriften und Satzungen zu befolgen, deren Sinn man letztlich nicht mehr kennt. Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht essen, du sollst das nicht berühren. Das kennen wir auch aus unserer Vergangenheit. Und je gesetzlicher eine Gemeinschaft, eine christliche Gemeinschaft ist, desto größer ist die Gefahr, in solche Dinge zu kommen. Und das fordert dann letztendlich auch Doppelmoral. Denn das Einhalten von den Traditionen, das Befolgen von Kulturen ist dann letztendlich eine Leistung, die man erbringt. Und dann macht man seinen Wert vor Gott abhängig von dieser Leistung. Und nicht davon, was Gott getan hat. Und manchmal hat dieses Denken auch ganz katastrophale Folgen, Gefahr von Missbrauch und letztendlich fördert das dann auch neuen Relativismus, eben veraltete christliche Vorstellungen. Und man sagt, ja, ich weiß, mein Leben ist nicht so richtig, aber meine Stellung vor Gott, die ist doch prima. Also man trennt das so. Sind Dinge, die wir von früher auch noch ganz gut kennen. Ja, und die Frage ist, wie können wir anders leben? Wie bekommen wir ein neues Herz? Das neue Herz erhalten wir geschenkt. Wenn wir an Gott glauben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen, dann sagt Gott, ich werde Ihnen ein neues Herz geben, einen neuen Geist. Das Versteinerte nehme ich aus der Brust raus und gebe euch ein neues, ein lebendiges Herz. Und so bin ich. Ja, genau. So dürfen wir eben. Irgendwas ist hier falsch. Muss man gucken. Habe ich Folien vertauscht? Okay, ist egal, ist nicht schlimm. Aber darum geht es, dass wir, ich gehe mal einen weiter noch, ne. Es geht darum, dass wir mit dem Geist des lebendigen Gottes geprägt sind. Und hier geht es eben darum, dass es nicht Steintafeln sind, so wie die Gebote, sondern dass es wirklich das menschliche Herz, das auf Gott sein Wort auf unser Herz schreibt, so dass wir dann dienen, dass wir Gott dienen, nicht in irgendwelchen komischen, fremden Vorschriften, sondern dass wir mit unserem Herz, mit unserem Geist Gott dienen. Und dann hat Gott gesagt, dass er sein Wort auf unser Herz schreiben möchte. Dass er uns ein neues Herz gibt, dass die Gesetze nicht mehr irgendwie so auf Stein sind, sondern dass Gott das, was er möchte, wie wir leben sollen, dass er das in unser Herz legt. Gott legt seine Gedanken in unser Herz. Das ist das neue Herz. Das neue Herz fragt nach dem, was Gott will. Es lässt Veränderungen im Denken zu. Das steinerne Herz gründet sich auf Vorschriften und Satzungen, wie die Steintafeln des Gesetzes. Das neue Herz, das sucht Gottes Nähe, fragt nach seinem Willen, lässt sich verändern. Und so bekommen wir ein neues Herz, so können wir anders leben. Allerdings, das neue Herz führt nicht dazu, dass das alte Denken sofort weg ist. Das ist leider so. Wir werden feststellen, dass wir oft mit unserem alten Herz, mit unseren alten Gedanken, mit diesem alten Menschen in uns noch, ja, kämpfen. Das alte Leben, diese alten Gedanken, die sind leider sehr zäh. Aber Gott möchte gerne, dass wir nach ihm fragen. Er will uns verändern. Wir sollen uns verändern lassen in dieses neue Herz hinein. Immer wieder neu prüfen, was Gottes Wille ist, dass wir uns in unserem Denken von Gott beeinflussen und verändern lassen. Und dazu Dazu brauchen wir immer wieder den Kontakt, die Berührung mit Jesus, mit ihm und seinem Wort. Im Gebet, im Nachdenken, ich sage es einfach mal so, Meditation über sein Wort, seine Gedanken, auch den Lobpreis. Lobpreis ist etwas Wunderbares, das führt unsere Gedanken oft wirklich in Gottes Gegenwart. Wie gesagt, manchmal fällt es uns sehr schwer, die alten Gedanken, das Alte loszulassen. Es gibt unsere Lieblingssünden, es gibt unsere Lieblingsgedanken, es gibt Dinge, die wir wertschätzen, die uns wichtig sind, obwohl wir vielleicht wissen, dass sie falsch sind. Und Gott möchte uns gerne verändern. Und wir können ihn nur lieben, uns nur verändern lassen, wenn wir die Beziehung zu ihm pflegen, wenn wir seine Liebe spüren. Liebe ist hier das ganz wichtige Stichwort. Es ist eine Beziehungsfrage. Habe ich eine Beziehung zu Gott? Und wenn ich eine Beziehung habe, pflege ich die auch. Ich bin geliebt und ich soll auch lieben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber wie gesagt, Beziehungen müssen gepflegt werden. Wenn ich einen Partner, eine Partnerin habe und ich sehe die nicht und ich frage nicht nach der, was ist denn das für eine Beziehung, die wird nicht halten. Auch die Beziehung zu Jesus muss gepflegt werden. Wir brauchen den Kontakt zu ihm. Und wenn Gottes Liebe mich nicht motiviert, ihm nachzufolgen, wie sieht es denn dann mit einer Beziehung aus? Was ist in meinem Herz? Habe ich noch ein Herz aus Stein oder habe ich mir von Gott schon ein neues Herz schenken lassen? Übrigens ist hier auch eine Antwort auf einen Vorwurf, den man den Christen oft macht. Das Christentum hat ja die Besonderheit, wenn ich Jesus Christus finde und mich zu ihm wende, dann bin ich errettet. Ich muss mir meine Erlösung, meine Errettung nicht erkämpfen. Ich muss nicht besser werden, sondern wenn ich mich zu Jesus wende, wenn ich ihn annehme, werde ich ein Kind Gottes. Und wir sind nicht Kinder Gottes, weil wir etwas tun, sondern wir tun etwas, weil wir Gottes Kinder sind. Alpha-Kurs habe ich gelernt, Gott rettet uns nicht wegen unserer guten Taten, er rettet uns, damit wir Gutes tun können. Also nur dieses neue Herz gibt uns wirklich den Wunsch, so zu leben, wie Gott es möchte. Und in dem Leben, wie Gott es möchte, ist auch viel Gutes drin. Und Gott bereitet ja sogar die guten Taten vor, die wir tun sollen. Er bereitet auf unserem Lebensweg Dinge vor, die wir tun sollen, um anderen Menschen zu dienen, zu helfen, um ihm damit zu dienen. Also, ja, das stimmt. Wenn wir Gott annehmen, sind wir Kinder Gottes, aber damit ist nicht alles getan, sondern Gott verändert unser Herz so, dass wir mit anderen Menschen gut umgehen können und dass wir Gottes Licht auch in ihr Leben hineintragen. Ja, ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen. Das Herz ist in der Bibel das Sinnbild des ganzen Menschen und da, genau da, möchte Gott seinen Platz in uns haben. Gott möchte in unser Herz hineinkommen, er möchte in einer liebevollen Beziehung zu uns leben. Wir sollen eine liebevolle Beziehung zu ihm pflegen. Und in dieser liebevollen Beziehung wünscht sich Gott, dass wir ihm unser Herz wie ein Opfer zur Verfügung stellen, auch wenn uns das schwerfällt. Aber so können wir Gott richtig dienen. Und wenn wir Gott richtig dienen, kann unser Leben gelingen. Und dazu will Gott unser altes Herz aus Stein gegen ein neues, lebendiges Herz eintauschen, in dem praktisch seine Vorstellungen eingraviert sind. Und das geschieht, indem wir den Heiligen Geist bekommen. Der Heilige Geist hat hier eine ganz besondere, eine ganz wichtige Funktion. Durch den Heiligen Geist verändert Gott unser Herz. Der verändert unser Denken und erneuert uns und gestaltet uns um. Und nur dieses veränderte Herz ist in der Lage, Gott zu lieben und in dieser liebevollen Beziehung zu ihm zu leben und letztendlich auch nach Gottes Plan zu leben. Und nur in der Liebe zu Gott sind wir in der Lage, uns selbst zu lieben, in der richtigen Weise zu lieben, nicht als Narzissten, sondern wir sind Geschöpfe Gottes, wir dürfen uns selber wertschätzen. Wir dürfen uns selber lieben, Und wir können uns nur dann selber lieben in der richtigen Weise und können dann auch nur die Menschen um uns herum lieben. Und unsere wichtigste Aufgabe im Leben ist nicht etwas zu tun, sondern etwas zu sein, nämlich von Gott verändert, von Gott geliebt. Und aus dieser Liebe heraus wächst der Wunsch, dann auch etwas zu tun für Gott. Das ist das Opfer, das Gott sich wünscht und das unser wahrer Gottesdienst ist. Ich dachte, ich hätte noch eine Folie. In der letzten Folie, die jetzt leider fehlt, sind so ein paar springende, glückliche Figuren. Denn Leben nach Gottes Plan ist sinnvoll, führt zum Ziel und führt letztendlich zu einem erfüllten Leben. Johannes 10, Vers 10. Er will uns Leben geben, Leben im Überfluss. Amen. Ach, da ist es. Genau. Nach deinen Regeln jederzeit zu leben, das ist mein Auftrag und mein größtes Glück. Das wünsche ich euch, dass ihr das erleben könnt.